habe mich am Anfang, glaube ich, sehr von der Technik so in den Workflow und von dem Workflow eben auch in eine Stilrichtung bringen lassen. Und mittlerweile hat sich das bei mir so gedreht, dass ich sage, nee, ich weiß schon jetzt sehr gut und sehr genau, wie mein Produkt aussehen soll. Und ich gucke dann eher in der Technik, wie kann ich das möglichst effizient und qualitativ ausreichend, ich benutze das Wort mal ganz bewusst, eben erreichen, sodass ich mich am Hochzeitstag dann eben auch auf die wirklich wichtigen Sachen konzentrieren kann.
Hallihallo, ihr wunderbaren Menschen da draußen. Das war Christian Werch hier im Hochzeitsvideografie-Podcast. Dem Podcast, ihr wisst es, für alle, die bessere Hochzeitsvideos drehen, ihre Wunschkunden erreichen und ein profitables Business aufbauen wollen. Was war eigentlich zuerst? Das Huhn oder das Ei? So oder so ähnlich beschäftigt uns an manchen Tagen auf jeden Fall die Frage, ob unsere Technik unseren Stil oder unser Stil die Auswahl unserer Technik beeinflusst. Genau darüber und noch vieles mehr unterhalten wir uns gemeinsam in dieser Episode des Hochzeitsvideografie-Podcasts zusammen mit dem wunderbaren Christian Ferch. Was sollte man in jedem Fall an Audio-Equipment dabei haben? Wie viele Objektive brauchst du wirklich und was macht den eigenen Workflow eigentlich effizienter? Seine Hochzeitsvideografie-Geschichte ist geprägt von viel Erfahrung und Wandel. Wir versprechen euch eine unfassbar unterhaltsame und abwechslungsreiche Episode, die euch in eurem Business wieder einen Schritt weiterbringt. Wir freuen uns sehr, dass er da ist und begrüßen ihn ganz herzlich und schlage vor, dass du dich gerade mal vorstellst.
Ja, moin, ich bin Christian von Christian Ferch Wedding Films. Ich mache das Ganze seit 2015. Ich bin mittlerweile 37 Jahre alt, lebe in Lüneburg. Und mache hauptsächlich Hochzeitsfilme, aber auch eben so Werbung, Imagefilme, Musikvideos, was man eben so im Videobereich alles machen kann. Mhm. Aber das sind so meine zwei Standbeine hauptsächlich, ja.
Und wie lange bist du schon bei den Hochzeiten dabei? Da bist du, glaube ich, auch schon sehr lange dabei, oder?
Ich habe ursprünglich angefangen nur mit Hochzeiten. Das war 2015, ne? Vorher habe ich in Berlin gewohnt und war was ganz anderes. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe so Produktionslogistik, all sowas gemacht. Und habe dann gekündigt und habe Hochzeitsfilme gemacht. so ein richtiger Hardcut, genau. Und dann, ja, so wie man halt anfängt. Erstmal mit Leuten, die man kennt, für einen geringen Preis und so. Und dann kommt das ja so langsam in Fahrt, genau.
Cool, ja.
Seit 2015 also.
Ja, und auf was hast du damals gedreht?
Ich habe damals, war eine ganz spannende Zeit eigentlich kameratechnisch, ne? Die Canon 5D Mark III war so das Flaggschiff zu der Zeit und dann kam Sony mit der A7, A7S und also die ganze A7-Reihe und die hat ja den Markt komplett umgekrempelt und ich war halt in der glücklichen Situation, genau dann in den Markt zu gehen, als dann die A7S auf den Markt kam. Und das war quasi meine erste Kamera. Geil. Und ich glaube, man kann schlechter anfangen. Ja, genau. Und ich bin dann auch bei Sony geblieben. Also ich bin jetzt dann glücklicherweise auf der A7 S3 und zwischendurch war dann die A7 III meine Kamera der Wahl. Ja.
Ich glaube ja, es ist eine Kamera, wenn wir sie hätten und ich damit eine Hochzeit filmen würde, dann würde ich sie auch haben wollen. Ich habe sie einfach noch nie in der Hand gehabt und habe auch noch nie mit gefilmt. Aber ich habe so das Gefühl, dass, viele haben sie. Und ich habe das Gefühl, wenn ich sie habe und die ganzen Sachen davon benutze, dann will ich sie auch haben.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ihr filmt ja auf der Blackmagic, ne? Die 6K.
Auf der 4K, ja.
Auf der 4K.
Ich glaube, die ist halt auch mega cool. Ich habe damit auch schon mal so eine Commercial gedreht. Ja. Zwei sogar schon. Und fand die auch mega gut. Und die war tatsächlich auch bei Teltec bei mir im Einkaufswagen schon länger. Und naja, gut, dann kam halt irgendwann die Sony A7 S3. Und ich meine, wenn man schon im Sony im System ist, dann war das für mich dann eher sinnvoll, da zu bleiben. Und ich muss gestehen, ich nutze ja auch in meinen Filmen durchaus die ein oder andere Slow-Motion-Einstellung. Und das jetzt in 4K mit 100p machen zu können, also PAL 100p, das war für mich schon unfassbar großes Verkaufsargument. Zusammen in Kombination natürlich mit 10-Bit und S-Log3 und so. Das war schon toll. Macht auch Spaß, damit zu arbeiten. Also ich, ne, falls du überlegst, zu switchen. Das ist, es ist wirklich toll. Ne? Der, für mich ist der Formfaktor durchaus wichtig, gerade bei Hochzeitsfilmen. Bei Commercial Work ist es eher so ein bisschen, dass man die noch ein bisschen aufbauen muss, damit es ein bisschen größer aussieht.
Es muss groß aussehen.
Ne? Genau, es muss groß aussehen. Aber was die kann, ist halt schon wirklich erstaunlich. Und der Autofokus, das ist alles mega gut. Auch wenn ich nicht immer auf dem Autofokus bin. Aber es ist schon alles mega gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass du dabei hängen bleibst.
So. Ja. Ja, ja.
Also hängen bleiben im Sinne, also positiv.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, aber war auch, also gerade letztes Jahr auch eine Investition.
Ja. Das ist halt das Ding. Es ist halt schon teurer als unsere Camps und unsere Camps, die können ja auch alles eigentlich.
Außer der Autofokus, ja.
Außer also 12, der Autofokus.
12-Bit,
genau.
Raw.
Dann auch auf 2,7K, ja auch über 120 Frames, glaube ich, ne?
Ich glaube ja. Also das ist so ein, ja. Der Autofokus ist halt das. Wir haben uns nie, wir haben uns damit nie groß beschäftigt. Genau. Also wir hatten schon von Anfang an, ich komme auch so ein bisschen aus der Ecke, dass ich schon ganz früh als Fokuspuller und so gearbeitet habe. Deswegen habe ich das halt irgendwie auch so internalisiert.
Ja.
Ja, und dann.
Absolut. Und ich meine, das ist so eine Sache, ihr habt ja den Canon EF-Mount dran. Da gibt es halt von den Objektiven her Sachen, die vermisse ich bei Sony. Also ich arbeite zum Beispiel auf Hochzeiten viel mit den Sony-eigenen Objektiven, einfach weil die klein sind, leicht sind. Und das Bild ist schon super und der Autofokus funktioniert. Was ich dann allerdings bei der Commercial Work zum Beispiel total vermisse, ist, dass sie einen ordentlichen Fokusanschlag haben. Und das macht mich fuchsig. Ja? Dann, ich meine, dann gehst du halt zu Sigma, dann legst du halt wieder 1000 Euro für einen 50 mm auf den Tisch. Und dann, weißt du, und das ist aber riesengroß und super schwer. Und dann, keine Ahnung, und dann, weiß ich nicht, machst du jetzt noch Anamorph, dann hast du das nächste Ding, was kommt. Und es ist wirklich so, ich hab also für Hochzeiten nehme ich das eine, für Commercial Work Low Budget nehme ich das andere und für Commercial Work High Budget nehme ich dann irgendwie so die anamorphen Dinger und so. Und dann, ja, und dann hast du da noch diesen, so einen Funkfokus hier, hatte ich ja erzählt, ne, dass ich mir den zu Weihnachten gegönnt habe und so. Und der Koffer wird immer größer und das finde ich dann zum Beispiel, ne, ihr habt so die Canon-Objektive, ich glaube, die sind alle ein bisschen vom Handling her, für mich wäre es ein bisschen geiler, greifbarer.
Mhm. Ich finde die auch geil. Bin auch happy mit denen.
Wie sind wir jetzt eigentlich hier in diesem Kameratalk so abgehört?
Ja, wir wollten ja heute, so eine Mischung heute so ein bisschen besprechen, ne? So aus, aus Kamera, Equipment, aber auch so Stilfindung und wie vielleicht auch so die Equipmentwahl den eigenen Stil beeinflusst oder andersrum, ne? Huhn und Ei, Ei und Huhn und so.
Ja, ich finde das halt eine mega spannende Geschichte, weil mich das eigentlich so meine gesamte Karriere jetzt auch begleitet, ne? Also ihr kennt es mit Sicherheit ja auch, gerade so Equipment. Ich meine, das fängt ja an zum Beispiel beim Quick-Release-Mount. Zuerst nimmt man irgendwas, was einem gerade so bei Amazon unter den angezeigten Objekten ganz oben steht und dann hängt man da irgendwie beim AK Swiss und dann fängt man an, sich das zu adaptieren und denkt man sich, warte mal, ich habe jetzt irgendwie einen Videokopf und da einen Adapter drauf und dann meine AK Swiss, das ist irgendwie Quatsch, dann geh doch gleich auf den PL-Mount und so. Und solche Sachen haben bei mir zum Beispiel immer so auch den Workflow beeinflusst. Und ich habe mich am Anfang, glaube ich, sehr von der Technik so in den Workflow und von dem Workflow eben auch in eine Stilrichtung bringen lassen. Und mittlerweile hat sich das bei mir so gedreht, dass ich sage, nee, ich weiß schon jetzt sehr gut und sehr genau, wie mein Produkt aussehen soll. Und ich gucke dann eher in der Technik, wie kann ich das möglichst effizient und qualitativ ausreichend, ich benutze das Wort mal ganz bewusst, wie kann ich das effektiv und mit einer ausreichenden Qualität eben erreichen, sodass ich mich am Hochzeitstag dann eben auch auf die wirklich wichtigen Sachen konzentrieren kann und nicht rumlaufe, so wie es am Anfang war, irgendwie mit einem Slider auf einem Stativ und dann braucht man aber für den Slider das eine Stativ, was halt besonders stabil ist. Naja, also man rennt dann allein schon mit drei Beinen rum und ja, was verpasst man da? Man verpasst unglaublich viel. Man ist halt nicht vor Ort. Also man ist halt nicht da, wo man hin muss. Und da hat uns ja in den letzten, ich würde sagen, 5 Jahren hat sich da die Technik ja auch rasant geändert und hat uns dann einen Gimbal gebracht, hat uns stabilisierte Sensoren gebracht in den Kameras, hat uns, das würdet ihr wahrscheinlich auch gut finden an den Sonys.
Ja, ja, will auf jeden Fall ab und an auch mal helfen.
Weißt du,
ja,
so klar. Drohne, ne? Ich meine Drohnenaufnahmen, die sind mittlerweile hier so klein geworden und leicht und bla bla bla. Und das hat uns ja alles dazu gebracht, dass man sagen kann, okay, ich habe das irgendwie alles fast in einem Rucksack und gucke dann eben, was ich brauche, damit ich das einfangen kann, was ich will und ich bin dann eben nicht so weit weg, weil ich nicht ständig zum Auto muss und irgendwas holen muss oder aufbauen muss und so weiter. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt nur das Zeug aus meinem Rucksack dabei habe, sondern ich habe schon noch so viele andere Sachen, aber das sind genau die Sachen. Ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, was brauche ich denn, um das Bild und den Ton zu bekommen, den ich brauche für meine Fotos. Für meine Videos.
Welchen Ton brauche ich für meine Fotos? War ein Nerven auf
40 Kilohertz oder 44,1.
Ja, genau.
Nee, und weißt du, ich kann dann aber sagen, okay, hey, ich brauche das zum Beispiel für die Reden, aber ich habe eben auch Zeit, ne, weil ich zum Beispiel für meinen Stil sowas wie Kaffeerunde oder Gratulation oder irgendwie sowas fast gar nicht filme.
Ja.
Und dann kann ich so sagen, okay, in der Zeit kann ich das aufbauen, da bin ich dann auch ganz entspannt und muss nicht irgendwie hetzen und so. Und kriege trotzdem alles, was ich brauche und was ich haben möchte. Also Gratulation bin ich natürlich auch dabei, aber das kann ja manchmal Ausmaße annehmen und so. Und je besser man dann weiß, was man wirklich braucht und welchen Stil man dann im Schnitt nachher auch verfolgen will, desto effizienter kann man da seinen Workflow gestalten und darauf aufbauen dann eben auch so seine Technikauswahl.
Wir sind im Moment so unterwegs. Also hast du nur, es gibt ja auch so das Camp, die sagen, oh, irgendwie, ich will nur eine einzige Optik und filme damit den ganzen Tag, oder diejenigen, die halt irgendwie dann doch 5, 6 Primes oder so dabei haben. Wie sieht denn so dein Setup aus, was du so mitnimmst auf der Hochzeit?
Das ist ja das Schöne, und das will ich wahrscheinlich, glaube ich, jetzt nochmal ganz zum Anfang vorweg schicken. Das sind jetzt alles nur meine Meinung. Die haben A, keinen Anspruch auf Vollständigkeit und vor allen Dingen das muss mir überhaupt niemand nachmachen oder so. Das ist, wie gesagt, mein ganz persönliches Ding, wie ich das so gestalten will.
Das ist auch gut so.
Ich bin unterwegs, also ich bin weder auf der einen Seite noch auf der anderen. Ich bin, würde ich sagen, 95% des Tages mit zwei Objektiven unterwegs. 50mm und 85mm. Und da kommt jetzt genau die Stilfrage. Am Anfang hatte ich einen 14mm, einen 24mm, einen 28mm, 35mm, 50mm, 85mm, 90mm Makro. 70-200 für irgendwie noch für alles. Und also der Rucksack war voll mit Objektiven und einer Kamera. Und das hat sich halt jetzt runterkompensiert auf 50mm und 85mm. Also ich habe sicherlich noch irgendwo dann im Auto so einen 28er rumkullern, weil man weiß ja nie, man ist in einer coolen, schönen Kirche oder so, man braucht mal was Weitwinkliges. Dann nutze ich das auch gerne und habe es irgendwo dabei. Aber das ist nicht mein Standardwerkzeug. Und weil mein Stil eben auch eher close-up-lastig ist. Also wenn man so meine Filme anguckt, da sind auch Wide-Shots, aber die sind dann trotzdem im 50mm gemacht. Mhm. Nur halt aus 8 Kilometern Entfernung. So. Und genau, also 50mm, ne, also so mein optischer Stil eher close-up, also habe ich eher höhere Brennweiten, 50, 85mm und dann meistens auch offenblendig. Und ich weiß, offenblendig bist du nicht das schärfste Objektiv der Welt, aber auch das ist eben nicht mein Stil. Ich, weißt du, ich brauche diese Schärfe nicht. Ich finde es halt eher geil, wenn im Hintergrund einfach nichts mehr zu erkennen ist. So. Das erreicht man natürlich mit den Brennweiten auch nicht und auch nicht, vor allen Dingen nicht in jeder Situation. Aber eher immer in die Richtung bei mir. Ich habe neulich mal mit einem anderen Kameramann zusammengearbeitet und der hat mich so gefragt, naja, wie hättest du denn gerne das Bild? Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, mach mal so Close-Up-mäßig, wie du kannst. Und wenn du glaubst, das ist schon ganz gut, dann machst du halt noch Close-Up-lastiger. Und dann hat er gelacht und das ist aber so ein bisschen schon so mein Weg, den ich da versuche einzuschlagen.
Es ist cool, dass du den hast und dass du den auch gefunden hast, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf. Weil ich finde es cool, dass du da irgendwie weißt, dass es so Close-Up-lastig ist und dass du da das auch gut findest. Ich muss nämlich ehrlich gestehen, ich bin so ein Stilbanause. Wenn du bei mir so weitwinklige Sachen draufpackst und ich losgehe damit, finde ich das richtig cool, dass das weitwinklig ist. Und dann kommt irgendwie Jan am Hochzeitstag und sagt, hier, nimm mal das 85 und dann packe ich das drauf und dann komme ich nicht drauf klar, wie cool das 85 ist. Also ich springe echt noch hin und her und finde irgendwie alles schön.
Das finde ich auch, das finde ich ganz spannend. Tatsächlich geht es mir ähnlich. Wenn ich dann, was hatte ich denn neulich irgendwie? Ich habe 14mm. Manuell, da habe ich irgendwann mal, ganz am Anfang, 2015, habe ich da an diesem Fokusring rumhantiert und habe da so gedreht. Und, ja, weil irgendwie ich war der Meinung, dass die Einstellung, also auf 1 Meter und so, dass das nicht gepasst hat. Und da habe ich da im Internet was gelesen, rumgestellt, total versaut das Ding. Also komplett versaut, kannst du eigentlich nicht mehr benutzen. Aber halt so in einem bestimmten Fokusabstand kannst du da was rauskitzeln. Und das hatte ich neulich einfach mal mit und bin damit rumgelaufen und dachte, ey, das sieht mega geil aus. So, aber aber ich bin dann jetzt, ich bin dann so ein Stil-Nazi, dass ich sage, ja, ich finde es auch geil, aber ich baue es halt nicht ein.
Ja, okay.
Also, weißt du, weil das passt so nicht zu mir und ich weiß, dass ich gerade, das ist für mich dann Effekthascherei für mich selber. Also ich selber finde es dann geil und denke, oh, ja geil, aber jetzt mache ich alles so. Und denke mir, nee, machst du eben nicht. Weil ich war da schon mal, weißt du, ich habe das gemacht und dann dachte ich mir selber, also ich für mich, wie gesagt, ne, ist immer nur so meine Meinung. Ich für mich selber habe dann gesagt, ja, sieht cool aus, ist aber nicht meins, will ich so nicht machen. Und dann halte ich mich da mittlerweile auch sehr strikt dran. Das ist ja auch so ein Punkt, bei dem ich gesagt hatte, ich habe mir hier auch Stichpunkte gemacht.
Sehr gut, ne? Du hast dich vorbereitet.
Habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Und da habe ich gesagt, gerade Stil, ne? Stil ist ja irgendwie so eine ganz persönliche audiovisuelle Art, wie man eben seine Filme gestaltet. Und was für mich eben wichtig an einem Stil ist, ist Konsistenz. Also, dass es eben nicht in dem einen Film so ist und in dem anderen Film so. Und das ist für mich momentan zumindest wichtiger, als zu sagen, oh, das sieht aber geil aus. Ne? Oder auch die Anzahl Drohnenshots, die ich so habe. Ich meine, Drohnen sind super cool. Ich liebe das. Das sind Perspektiven, die sind einfach toll. Aber ich limitiere das halt extrem. Und auch wenn ich an dem Tag eine Stunde lang rumfliege, was ich gar nicht kann, weil ich nur eine Batterie habe, aber ich weiß also, ich brauche meine 2-3 Shots und die benutze ich dann für so Übergänge, ne? wenn ich irgendwie so die Zeiträume, wenn ich irgendwie von der Zeremonie dann doch zum Abend und zum Tanzen und wieder zurück und so weiter, dann benutze ich das so als Trenner, als, ne, das funktioniert ganz gut, als so Kapitelmarker quasi. Und würde auch nicht auf die Idee kommen, jetzt bloß, weil ich zum Beispiel auf Malle bin, da jetzt ständig Drohnenshots reinzubringen, weil ich an der Küste geflogen bin. Und ich liebe das. Also das sieht da toll aus. Ich kann jeden verstehen, der das bei sich reinballert. Und ich gucke mir das so super gerne an. Aber ich mache es halt selber nicht. So. Das meinte ich mit, ich bin dann so ein kleiner Stil-Nazi irgendwie. Ja.
War das, also wie kam das, dass du für dich so gemerkt hast, dass diese Konsistenz in irgendeiner Form sinnvoll ist? Also hast du irgendwie gemerkt, okay, die Brautpaare buchen dich wegen dem Stil, den sie sehen und wären natürlich dann auch logischerweise enttäuscht, wenn sie den nicht dann bei ihrem Film so wiederfinden würden?
Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt kann ich dir diese Frage auch gar nicht beantworten, ob jetzt Brautpaare unbedingt da so stilsensibel gerade sind. Ich glaube, ja, die finden das schon gut. Also wer mich dann bucht, muss das auch ja irgendwie gut finden, weil das ist ja auch nicht billig. Aber ich glaube, das ist noch nicht so hochsensibel. Also ich glaube, das hat sich bei mir so ein bisschen verfestigt, als ich damals angefangen habe. Da war ich so mein eigener Chef und da habe ich alles so gemacht, wie ich wollte. Und dann habe ich, also Ray Roman kennt ihr, oder? Der Name sagt euch was, ne? Genau. Das war damals, 2015 war das so ein bisschen der Name, an dem ich mich langgehangelt habe. Der hatte irgendwie so einen Online-Kurs bei Creative Life oder so für 200 €, also gekauft. Und der ist ja schon so sehr High-Level-mäßig unterwegs, was seine Kunden angeht. Mittlerweile finde ich seinen Stil auch nicht so hundertprozentig mehr. Entspricht das nicht mehr so meinem Schönheitsideal, sag ich mal. Aber damals war das für mich so ein bisschen das Nonplusultra. Und da habe ich schon gemerkt, naja, der ist halt sehr konsistent in den Sachen, die er macht. Zumindest in den Sachen, die er gezeigt hat. Ne? Also er hat mit Sicherheit auch ganz anders angefangen. Aber das, was er gezeigt hat, war sehr konsistent. Ich war dann bei ihm auch auf dem Workshop und da war das halt auch ein großes Thema. Und da habe ich gedacht, na, okay. Aber da war ich ja noch gar nicht bei meinem Stil. Da sahen meine Filme noch ganz anders aus. Da hatte ich das noch nicht gefunden. Und dann habe ich mir überlegt, möchte ich, dass meine Filme immer so aussehen, wie sie jetzt gerade aussehen? Und da habe ich gesagt, nee, da weiß ich nicht, habe ich einen anderen Anspruch noch dran. Was natürlich auch immer ein bisschen mit Brautpaaren zusammenhängt. Ne? Was kriegst du geboten? Also was kannst du aufnehmen? Und dann habe ich aber so, dann kam ja so die Zeit auch in Deutschland, wo so Leute sich herauskristallisiert haben, wie zum Beispiel Riccardo Fasoli, ne? Den kennt ihr ja bestimmt auch. Und da habe ich gedacht, okay, das ist halt konsistent, war zu der Zeit auf jeden Fall so. Und da habe ich gesagt, und das geht auch optisch in die richtige Richtung. Und da hat sich das dann bei mir so ein bisschen herauskristallisiert zu sagen, okay, ich werde mir einen Stil aneignen und den werde ich durchziehen. Und mit Konsistenz, also ich habe hier geschrieben, Konsistenz ist wichtig, aber eben auch Weiterentwicklung. Aber immer so ein bisschen fokussiert. Was ich zum Beispiel damals gemacht habe, ist, ich habe mir einen Slider gekauft und habe 1000 Slider-Shots reingebaut. So, das ist eine Weiterentwicklung, aber keine konsistente Weiterentwicklung. Und das meine ich damit, eine Weiterentwicklung, wenn ich meinen Stil definiert habe, ne? Zum Beispiel Close-Up, zum Beispiel irgendwie, ich will mindestens 2/3 mit Ton füllen. Das kann ja auch so ein Ding sein. Ich möchte, na also diese Regeln kann man sich ja auch aufschreiben. Die kann man sich ja auch gerne mal aufschreiben, wie man so seinen Stil definiert. Ne? Welche Farben, welche Stimmung, welche Anteile sollen bestimmte Hochzeitsparts haben? Also wie viel Zeremonie ist drin, wie viel Brautpaar-Shooting ist drin und so weiter. Also diese Sachen, das kann man ja mal für sich runterkomprimieren. Was bedeutet denn Stil? Ne? Mhm. Und da habe ich gesagt, in diesem Rahmen, den ich für mich so ein bisschen gesteckt habe, und das hatte ich ja schon so ein bisschen angedeutet, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. In diesem Stil möchte ich mich dann weiterentwickeln. Ne? Und was kann das sein? Also bewegte Shots war natürlich so ein Weiterentwicklungsthema, aber das sollte dann für mich nicht heißen, dass ich ständig nur bewegte Shots mache, sondern dass ich nur an bestimmten Elementen dann, zum Beispiel beim Brautpaar-Shooting, wo man eben oft Posen hat, ne? So wenig Bewegung manchmal, dass man dann da vielleicht eine mutierbewehrte Bewegung reinbringt und so. Und ja, und optisch, glaube ich, ist bei mir so ein bisschen so dieses ganze Thema, woher findet man seine Inspiration auch, ne? Bei anderen Kollegen sicherlich, auf jeden Fall. Die Techniken, die wir so anwenden, die gibt es ja alle schon seit vielen Jahren im Film, Fernsehen, Kino. Da bedienen wir uns ja auch und man muss halt dann gucken, was passt zusammen, was passt so, was kann ich in meinen Film reinbauen. Und genau, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich da gelandet bin.
Nee, aber das allein schon der Punkt zu sagen, man definiert mal den eigenen Stil, auch mal schreibt ihn sich runter, das finde ich mega hilfreich, weil auch wenn man davon dann auch mal leicht abdriften sollte im Schnitt, hat man trotzdem so auch mal so einen kleinen Leitfaden, wo man weiß, okay, wenn ich da so ungefähr bin, dann hat das schon alles irgendwie so eine Konsistenz. Und ich bin auch ein großer Verfechter von einem konsistenten Auftreten einfach durch, also in deinem Branding, in deinen Filmen, die du präsentierst. Einfach, ja, weil das einen gewissen Trust-Faktor.
Ich finde es ja auch schwierig, einem Brautpaar zu verkaufen, so dieses Vertrauen abzukaufen. Also ne, so nach dem Motto, ja, ich werde das schon ordentlich machen. Wenn die dann sehen, okay, der hat einen relativ konstanten Stil oder konsistenten Stil, dann wissen die schon so ein bisschen, worauf sie sich einlassen. Ich werde dann aber auch gefragt, ja, ist das dann immer so oder können wir das auch ein bisschen anders machen? Sag ich, ja, können wir natürlich anders machen, aber ihr müsst auch verstehen, dass ich mich so präsentiere, ne, so konsistent eben wie möglich, einfach, dass man genau diesen Vertrauensfaktor dann eben auch gewinnt. Und für mich selber ist es natürlich auch so eine Sache, worauf habe ich selber Bock, ne? Wie sollen meine Filme aussehen? Ja. So reines Musikvideo oder so, das ist nicht, also das fällt mir auch super schwer zu schneiden. Mhm. Also ich habe das mal gemacht, ist wie gesagt auch schon ein bisschen her und so, aber ich saß davor und dachte, was soll ich da jetzt machen? Also wie will ich denn da was aufbauen? Ne? Ich finde, in unserer Branche wird das Wort Storytelling auch sehr, sehr, wie sagt man so, sehr
inflationär benutzt.
Sehr viel, ja, ne, so, es wird, es jeder und alles ist Story und so und, aber es stimmt natürlich irgendwie. Also die Geschichten, die wir erzählen, sind begrenzt und die Mittel, die wir haben, sind irgendwie auch begrenzt, aber trotzdem ist das natürlich genau das wichtige Thema, ne? Wie will ich meine Geschichten erzählen? Und ja, was aber nicht heißen soll, dass man sich nicht weiterentwickeln soll, gerade wenn man vielleicht noch nicht da ist. Und ich glaube, ich bin auch noch nicht da. Also ne, jetzt aktuell fange ich so ein bisschen an, Analogmaterial auch einzubauen und so. Das sind so Sachen sicherlich, die gehen so in die Richtung, dieses Effekthascherische. Deswegen versuche ich das auch sehr dezent im Moment zu verwenden. Aber das wäre auf jeden Fall so eine Entwicklung, die ich ganz spannend finde. Bisschen so super 8mm einbauen. Aber wie gesagt, das ist zum Beispiel so eine Sache, die habe ich noch nicht hundertprozentig für mich entdeckt, wie ich die in meinen Stil da so einbaue. Und weil ich es vorhin angesprochen habe, vielleicht irgendwie nochmal, was sind so diese Stilelemente, ne? Wie, nach denen man das definiert für sich selber. Das kann ja sein, zum Beispiel, ich meine, Filme, das ist visuelles Bild, ne? Audio-Ton, also ob das jetzt Originalton oder irgendwie ein Sprecherton ist oder was auch immer. Und dann hast du Musik, so aus den drei Elementen. Und dann hast du natürlich auch noch so Sachen wie Präsentation, ne? Also ist es Widescreen, Ultra-Widescreen, ist es 4:3, hey, ja, und Farbe, ne, und so Bewegung ist ja ein Thema, wie gehe ich selber mit Bewegung um, wie gehe ich vielleicht mit den Objekten in der Bewegung um, wie will ich das haben, ne? Möchte ich eher statische Sachen, möchte ich viel Bewegung haben, so Sachen wie der Gimbal, der einem ja auch viele Möglichkeiten eröffnet hat. Den benutze ich zum Beispiel nur an zwei Stellen am ganzen Tag. Also ich bin beim Brautpaar-Shooting mit dem Gimbal unterwegs, einfach weil es mir Flexibilität und Stabilität ermöglicht. Und abends beim Tanz und nur beim Eröffnungstanz. Danach nehme ich den sofort vom Gimbal runter und mache dann so ein bisschen Action lieber mit der Handkamera.
Das ist bei uns
so. Und solche Sachen, Und solche Sachen, das meine ich damit, das hat sich bei mir auch so entwickelt. Am Anfang war das so, oh, Gimbal und dann ganzen Tag drauf, so am besten. Kann man machen, klar. Aber dann war es nicht so meins. Ich wollte eben zum Beispiel bei Reden oder bei der Zeremonie, da will ich so ein stabiles Bild haben. Und dann bin ich irgendwie über ein Dreibein, aber Dreibein finde ich sehr inflexibel, bin ich beim Einbein gelandet, ne? Das ist so eine Mischung dazwischen und so. Aber das sorgt eben dafür, dass du bei der Zeremonie bei mir keine Bewegung findest doll, ne? Das ist eher dann statisch. Aber genau das will ich halt. Und genau das meine ich mit, man guckt sich seine Technik an, die man hat, und man überlegt sich, wie genau soll mein Bild sein. Und da muss ich es ja nun mal leider sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein statisches Bild von einem Redner haben möchte, dann ist der Gimbal nicht die Technik meiner persönlichen Wahl, sondern dann eher ein Stativ. Ne? Genau, und ich glaube, wenn man das so für sich runterdefiniert, dann kommt man der Suche oder dem Ziel einfach viel näher. Oder was heißt dem Ziel näher? Man wird es wahrscheinlich nie erreichen für sich, aber man kommt irgendwo an so einen Punkt, wo die Leute wahrscheinlich von außen sagen würden, naja, so einen gewissen Wiedererkennungswert hat man schon. Ja. Und ich glaube, dann ist man schon echt weit. Dann ist man echt weit.
Ich glaube auch, das ist cool, ja. Entwicklung ist auch voll wichtig. Ich musste vorhin schon lachen, als du meinst, du hast mal so einen Slider benutzt. Wir haben nämlich auch mal einen Slider benutzt auf einer Hochzeit.
Einmal.
Ja, genau. Und es war ähnlich, dass wir da wieder zusammen an dem Slider standen irgendwie, um so eine geile Fahrt irgendwie hinzukriegen. Fünfmal da irgendwie so einen Teller und so eine Gabel abgefilmt auf dem Ding. Und die Shots, die dann geklappt haben, die waren auch cool. Die sind auch im Film gelandet. Ja. Aber danach war dann so klar, okay, das ja, können wir einfach lassen.
Genau, das war für mich auch so der Punkt, einfach zu aufwendig. Zu aufwendig, nicht schnell genug. Die Fahrten sind geil. Mittlerweile habe ich mir auch hier so einen motorisierten Slider geholt.
Oh, cool.
Das fetzt halt auch richtig gut, aber das würde ich niemals im Leben auf einer Hochzeit mitnehmen. Das würde mich wahnsinnig machen. Ich bin, was das angeht, ich meine, ich bin mittlerweile 37, ne? Ich werde 38. Meine Knie tun mir manchmal weh. Und so meine Füße sind am Abend Katastrophe. Ich habe auch.
Können wir gleich
nochmal
über gutes
Lust.
Schuhwerk reden? Das ist ja auch Equipment.
Ja,
ne?
sehr gerne. Sehr gerne. Ist ja irgendwie auch Equipment. Ich versuche es dann auch leicht und einfach zu machen. Ich hatte zum Beispiel mal eine Phase, kann ich auch mal eine kleine Geschichte noch erzählen, zum Audio-Equipment. Ganz am Anfang, was habe ich gemacht? Mir einen Zoom gekauft, Kabel und Adapter, alles, was man so braucht, um sich beim DJ ranzukloppen. Und dann bin ich zum DJ und da habe ich immer, also keine Ahnung, man weiß ja nicht, auf wen man trifft. Und dann hast du ein Piepen drauf oder irgendein Hall oder was weiß ich. Manchmal hast du ja wirklich Kollegen, na, die machen halt den Sound für den Raum, aber nicht für die Aufnahme. So, und deswegen habe ich gesagt, okay, nee, ich mache das dann mit Ansteckmikrofon, ne? Dann habe ich so mein Ding und das Backup ist dann der Feed vom DJ. Und dann habe ich das mit dem Ansteckmikrofon gemacht und habe ich gemerkt, wenn der Sprecher allerdings in der Nähe der Lautsprecher steht, dann habe ich diese bescheuerten Übersprechungen. Ne? Das ist nicht schlimm, das kann man einbauen. Das fällt einem Brautpaar wahrscheinlich auch weniger aus, vor allen Dingen, wenn im Hintergrund noch ein bisschen Musik mitläuft. Aber ihr wisst, wovon ich rede, ne? Dieses typische, dieses Echo-haltige. Und, okay, funktioniert auch nicht. Also bin ich losgegangen und habe mir eine eigene Sennheiser Handfunkanlage gekauft. Bin dann jedes Mal hingegangen, habe gesagt, pass auf, für die Reden nehmen wir bitte mein Mikrofon. Da habe ich dann alles so eingestellt, dass meine Aufnahme direkt aus diesem Gerät, zack, 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 super, alles ausgepegelt, perfekt. Und habe dann dem DJ quasi ein Feed gegeben von dem Mikrofon.
Krass.
Das hat auch total gut funktioniert. Aber das Problem ist natürlich, du hast immer noch eine große Tasche dabei, wo der ganze Bums drinne liegt. Du musst immer wieder hingehen und sagen, hey, ich möchte gerne für die Rede mein Mikrofon verwenden. Das ist immer so eine Sache, die meisten machen es. Aber viele sind halt auch so, warte mal, du erklärst mir doch jetzt hier nicht, wie ich meinen Job zu machen habe. Weißt du?
Ja, ja.
Das bringt immer so ein bisschen Konfliktpotenzial mit. Ich meine, hey, dann macht man einen kleinen Scherz und so, hey, Alter, alles gut und so. Funktioniert meistens, aber ist halt Stress. Und jetzt so aktuell ist es halt so, ja, ich habe dieses Ansteckmikro, das ich als Backup verwende, aber ich gehe dann zum DJ und sage, pass mal auf, was hast du für ein Mikrofon? Und wenn der ein ähnlich gutes Mikrofon hat, dann stöpsel ich mich nicht an seinen Mixer an, sondern an seinen Empfänger von dem Mikrofon. Das hat manchmal zwei Ausgänge oder wenn es eben nur einen Ausgang hat, dann habe ich so einen Aktivsplitter dabei. Ne? Das heißt, ich gehe aus seinem Dings in diesen Splitter und von dem Splitter kriegt er dann wieder ein Kabel und ich ein Kabel. Das heißt, ich habe zumindest alles, was er auf seinem Board macht, nicht mit drinne. Und so an der Geschichte, glaube ich, konnte man jetzt so ein bisschen erkennen, wie sich mein Workflow verändert hat, wie sich mein Technikeinsatz verändert hat und vor allen Dingen auch, wie sich denn der Ton verändert hat über diese Stufen hinweg. Ne? Einmal so komplett ausgesetzt von dem, was man bekommt, dann hin zu, ich habe alles unter Kontrolle, aber ein mega, mega Aufwand, bis hin zu, okay, ich habe irgendwo so einen Mittelweg gefunden, der mir eine gute Balance bietet zwischen Qualität und meinem Aufwand, den ich da einbringen muss. Und damit fahre ich eigentlich im Moment ganz gut. Kann sich natürlich auch wieder ändern, aber damit fahre ich ganz gut mit dem, was ich vorhin gesagt hatte, möglichst effizient eine ausreichende Qualität erreichen. Jetzt kann ich natürlich immer noch in seiner Sendeanlage mal ein Piepen oder mal ein Störgeräusch drin haben. Habe ich jetzt nicht unter Kontrolle, aber reicht
ja
erstmal.
Weil das die Story, die hat direkt bei mir die Frage aufkommen lassen, ob es auch beim Film an sich also Technik gibt, die du beispielsweise zu Hause lässt, obwohl du weißt, die würde den Film noch besser machen, aber macht es vielleicht stressig an dem Tag oder du denkst dir so, ach, dem Paar wird es gar nicht auffallen. Also wo ziehst du so die Grenze zwischen diesem künstlerischen Anspruch, den man so an sich hat, zu der Stressfreiheit am Tag selbst und so weiter?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe mein Equipment, glaube ich, mittlerweile so ausgebaut oder aufgebaut, dass ich wenig Kompromisse machen muss. Aber es gibt eine Sache tatsächlich, die ist auf der Strecke geblieben. Und das sind zum Beispiel Ringshots, Details. Ich habe damals in jedem Film mindestens einen Ringshot reingebaut. Ich hatte dabei einen Drehteller, ein kleines Licht, irgendeine Deko-Kram in irgendeiner Tasche, ein Prisma und das Makroobjektiv. So. Für diesen einen Shot, das mache ich zum Beispiel nicht mehr. So, weil ich eben für mich auch gesagt habe, ich fand dann diese Ringshots, irgendwann haben die mich nur noch genervt, weil die waren so klischeehaft und die waren so, also für mich sind die Ringe immer noch ein starkes Symbol. Und ich finde das auch total richtig, das in einem Film drin zu haben. Das heißt, ich könnte es mir vorstellen, das wieder zu machen. Aber das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, mich selber nerven diese Aufnahmen. Und ich glaube, sie sind für mich nicht essentiell genug. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, welche Aufnahmen sind essentiell und welche nicht. Also ne, ich glaube jetzt, jeder, der jetzt einen Film von mir guckt, würde wahrscheinlich sagen, naja, mein Freund, die Aufnahme finde ich jetzt deutlich weniger essentiell als ein Ringshot. Ja. Und da würde ich wahrscheinlich sogar lachen und sagen, absolut. Aber trotzdem ist da so ein bisschen, habe ich da einfach mal für mich so eine Grenze gezogen und gesagt, ich lasse den Drehteller zu Hause, ich lasse das Makro zu Hause. Ich muss dann, wenn ich einen Ringshot machen möchte, weil ich der Meinung bin, ich brauche das oder ich möchte das gerne haben, muss ich mir was einfallen lassen. Finde ich dann auch manchmal ganz spannend, weil damals war es dann immer das gleiche Setup. Irgendwie den Ring irgendwo und dann dreht er und das Bild scharf machen und fertig und so. Und jetzt ist es dann so, wenn ich da mal die Ringe brauche und das meiste, was ich habe, ist 85 mm und das 85 mm hat so eine weite Naheinstellgrenze irgendwie von auch, keine Ahnung, 80 cm oder so. Das heißt, du kommst nicht wirklich richtig doll nah dran und so. Aber dann, weiß ich nicht, dann brauche ich irgendeine coole Struktur oder ja, irgendeinen geilen Untergrund und mache dann was. Also da muss ich dann kreativ werden. Aber das war tatsächlich so das, wo ich mal gesagt habe, okay, da muss ich jetzt irgendwo eine Grenze für mich ziehen oder will ich eine Grenze ziehen, wo ich aber einen Kompromiss gemacht habe. Ja, und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob man das machen sollte oder nicht. Aber auch da, es soll jeder für sich selber beantworten, weißt du? Also
ja klar, es ist ja wirklich... Ja, es ist ganz, ganz interessant, wie in welche Richtung man sich dann selbst entwickelt. Also das ja, da lässt man sich inspirieren, ne, von gewissen Leuten und irgendwie entwickelt man sich da so dann zu etwas Eigenem, hoffentlich.
Ja.
Mehr oder weniger, ja. Ne? Also
und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, finde ich irgendwie, keine Ahnung.
Finde ich auch nicht. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir sind Dienstleister. Alles, was wir machen, soll dem Brautpaar eine schöne Erinnerung erstellen. Wenn wir uns selber da einbringen können, ist das eine tolle Sache. Aber ich würde behaupten, man muss nicht unbedingt, also nennst du die Frage Künstler oder Dienstleister, ne? Also ich persönlich bin der Meinung, wir sind mehr Dienstleister als Künstler. Natürlich sollen wir unseren künstlerischen Aspekt da absolut drin einbringen und auch ausleben können, weil sonst können wir auch einen anderen Job uns suchen. aber trotzdem eben gucken, was dient dem Brautpaar, ne? Und wo ist da so die Grenze? Und
Ich finde auch, dass das total wichtig ist, weil wenn man sich so als Künstler sieht und dann vielleicht auch gleichzeitig sich so krass vergleicht mit anderen Künstlern aus der Branche, dann kommt man immer in so einen Konkurrenzkampf und erhofft sich vielleicht dann gute Kommentare von anderen aus der Branche, ne? Und wenn die da nicht kommen, dann ist man irgendwie enttäuscht. Und ich finde eigentlich, das Wichtigste ist ja, dass dem Paar, dass die vollends zufrieden mit dem Produkt sind. Und wenn das erreicht ist, ne, dann kann dein Film tausendmal schlechter in Anführungsstrichen sein als irgendwie von jemand anderem, von einem anderen Hochzeitsvideografen.
Ja, oder wie du ihn gerne eigentlich gemacht
genau,
hättest,
das ist,
weil du irgendwie welche gewisse Shots nicht mehr so cool findest etc. und so. Aber das Brautpaar, das ist halt, wenn das happy ist, ne, dann sind wir am Ende dann doch Dienstleister. Und wenn jetzt jemand von der Künstlersozialkasse zuhört, dann sind wir natürlich Künstler. Um mal zu sagen.
Ja, ja. ja, absolut. Da muss auch jeder für sich selber die Balance finden. Ne? Ich finde auch ganz viele Videografen, auch in Deutschland, also wie gesagt, Riccardo Fasoli finde ich toll, Danny Schäfer, absolut, ne? Also das ist so, Weddings and Waves, kennt ihr?
Absolut, ja, sehr ja klar, auch. War auch schon also, hier.
War auch schon hier,
da kann man jetzt viele aufzählen. Ich glaube mittlerweile, wir haben richtig viele, oder was heißt richtig viele, aber wir haben viele, viele sehr, sehr gute Hochzeitsvideografen, die auf einem hohen technischen Level sind, die auf einem sehr, sehr guten und teilweise wirklich krassen Storytelling-Level sind, wo ich sage, das gucke ich mir so gerne an, aber ich würde es nicht mehr imitieren wollen.
Ja, verstehe. Ja,
also dieser Gedanke, den du auch gesagt hast, das hatte ich damals auch so, oh, das soll genau so aussehen und so, das habe ich nicht mehr. Ne? Ich mache irgendwie mein Ding, das mag dem einen gefallen, dem anderen nicht. Mir persönlich gefällt es und den Brautpaaren, die mich dann buchen, auch, weißt du, alles erledigt so. Und wenn dann irgendjemand das cool findet und sagt, hey, komm mal hier in den Podcast, erzähl mal ein bisschen, dann liebe ich das total, aber ich bin niemand, der das so, ich versuche mich jetzt nicht neu zu erfinden, damit ich irgendwas präsentieren kann oder so, ja. Weißt du, also.
Ja. Und doch hast du ja irgendwie deine eigene Handschrift, du hast ja vorhin schon mal angedeutet, ich würde eigentlich gerne nochmal über die Super 8-Geschichte reden. Wie bist du denn da drauf gekommen?
Ja.
Also hast du da vorher schon mal irgendwie viel mit gefilmt oder fandst du die cool oder?
Nee. Ja. Gar nicht. Ich bin nie damit in Berührung gekommen. Ich habe keine Geschichte zu erzählen, von wegen mein Papa hat mir eine Kamera okay. überlassen. Weißt du, ja, so ja. Habe ich leider nicht zu erzählen, sondern mein bester Kumpel Reiko, mit dem, der hat damals zum Beispiel auch ganz viel mitgeholfen, die Hochzeitsfilme aufzubauen. Der hat beim ZDF gelernt und so. Und der ist so ein bisschen, der hatte jetzt so eine Affinität zu Analog-Foto und da gibt es dann, meinte er, da gibt es einen geilen Laden in Berlin, Click und so. Da gibt es so analoge Super 8 Kameras und so. Wäre das nicht was, wollen wir mal? Und ich so, ja, fände ich auch irgendwie spannend, ne? Und dann sind wir da hingefahren, haben uns für unglaublich viel Geld Equipment gekauft. Und das ist ja verrückt, ne? 3 Minuten Filmmaterial kosten ja so mit Entwicklung irgendwie so 90 Euro. Also das ist schon ziemlich crazy. Aber es hat halt auch was, ne? Man rennt mit so einer schweren, hässlichen Kamera rum, die nichts kann, also nichts, ja? Wo irgendwie so ein Loch ganz schnell hintereinander, oder wo so ein Film da durchrattert und so hat so, ist eine ganz eigene Welt, Belichtung, Farben, Filme, Sensitivitäten und das ist eine ganz eigene Welt, eine ganz spannende Sache und vor allen Dingen, das fand ich halt dann für Hochzeitsfilme interessant. Ich habe dann zum Beispiel seine Hochzeit einfach nur mit der Super 8 Kamera begleitet. Den Film findet man sogar auf meiner Homepage.
Wie viel Material hast du denn da gefilmt?
Und, nee, gar nicht. 2 Filme. 6 Minuten. So.
Ach, krass.
Und daraus dann 4. Also das meine ich damit. Das ist krass. Du fängst ganz anders an zu arbeiten. Weil du denkst, wir digital immer rauf, immer rauf, immer rauf. Lass laufen die Scheiße. Weißt du? Kostet nichts. So. Aber mit dem Ding, ey, wirklich. 3 Sekunden und man denkt schon, fuck, ich bin finanziell ruiniert. So. Weißt du, aber du arbeitest dann, du überlegst dir, was könnte jetzt interessant sein, ne? Was sind die Sachen, die schmeißt du in der Digitalvideografie sowieso weg, aber du filmst sie, weil könnte ja was passieren. Und was sind die Sachen, die essentiell sind? Das fand ich ganz interessant. Ich will jetzt hier nicht behaupten, irgendwie, das hat mein ganzes Leben verändert oder so. Weil das ist nicht so, aber es hat schon so ein bisschen diesen Blick so mal geschärft, mal zu sagen, ach guck, darüber habe ich mir vorher nicht Gedanken gemacht, aber jetzt vielleicht dann auch in der digitalen Videografie ein bisschen auf diese Sachen zu achten, ne? Belichtung so, nicht einfach Aufnahme drücken und ja cool, Belichtung können wir immer noch anpassen. Nee, das machst du da dann alles vorher natürlich, weil wenn du dann drückst, dann da ratterst du irgendwie mit jedem Bild irgendwie 50 Cent durch und da passt du dann schon auf, ne? Und das gibt einem so ein bisschen was. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Überlegung, kann man sowas nicht auch in einen Film mit einbauen? Ich habe jetzt aktuell so einen Film aus der Toskana, da habe ich einfach das Intro komplett nur Super 8 Material verwendet. Fand ich ganz interessant, weil Super 8 ist ja 4:3, ne? Und dann quasi aus diesem Intro heraus zieht dann quasi so dieser Kinovorhang auf, weißt du? Mhm. Und du wirst digital, ja. Ne? Das Bild ändert sich, das Format ändert sich. Das fand ich war eine schöne Sache. Kann man jetzt aber auch nicht jedes Mal machen. wird dann ja auch langweilig, aber irgendwie, wie kann ich es dennoch einbauen? Ich kann es ja trotzdem, ich kann es ja auch hochskalieren auf das volle, ne, auf das Breitbildformat und so. Wie binde ich das ein? Wirkt es nicht einfach auch random, wenn ich dann so 3-4 analoge Shots habe? Ne? Also da ist so die Frage, wo baue ich es ein? Wo kann ich es aufbauen? Weil einfach nur zu sagen, oh, dann habe ich Couple Shoot und dann nehme ich einfach 3 Bilder von dem Couple Shoot und dann nehme ich wieder mein Digital und dann wieder davon und dann, das wäre mir zu random. Das ist ja das, was ich meine. Ja. Das will ich dann halt nicht und dann mache ich es halt auch nicht. Sondern wie baue ich es ein? Ich glaube, es gibt in Berlin welche, die machen das auch. Die machen Digital und Super 8 Fusion. Es ist mir sehr unangenehm, dass ich den Namen gerade nicht weiß, weil ich habe mich gerade darüber informiert nochmal. Ich glaube, die haben das schon sehr gut für sich definiert, wie sie das einbauen. Und da bin ich noch auf der Suche, ne? Dass ich vielleicht sage, hey, Couple Shoot mache ich nur noch analog.
Ja. Ja, dass du da irgendwie sowas findest, dass da dann, dass es einfach nicht so random ist, ja. Verstehe.
Genau, dann verstehen die Leute halt auch, okay, jedes Couple Shoot Bild ist analog. Okay, das ist dann das Ding, so. Aber so ganz random will ich es dann doch nicht machen. Und für Abend, also so für Tanzen und so, ist dann die Empfindlichkeit ein bisschen zu gering. Wenn man nur einen Film durchjagen will oder zwei, ne?
Ja, voll schön zu sehen, wie bei dir, trotzdem, dass du schon so lange dabei bist und du auch schon so voll viel durch hast und so irgendwie gefühlt deinen Stil gefunden hast, sag ich mal, aber trotzdem immer noch weiter suchst und neue Sachen ausprobierst und jetzt auch immer noch so dir denkst, ah, wie baue ich denn das jetzt ein? Und vielleicht in einem Jahr hast du da voll die gute Möglichkeit gefunden, wie du das integrierst.
Hoffe,
oder du hast es komplett rausgeschmissen, weil du gemerkt hast, irgendwie passt
das
nicht.
Genau, das kann auch passieren.
Und das ist doch voll schön auch zu hören, dass diese Suche zwar nicht aufhört, aber sie ja auch Spaß machen kann.
Ja, finde ich auch. Sehe ich ganz genauso. Das ist einfach cool. Es motiviert auch, glaube ich, Leute, die vielleicht gerade anfangen mit der Hochzeitsvideografie zu wissen, ey, ich habe in 5, in 6, in 7 Jahren, habe ich auf jeden Fall immer noch genauso viel Spaß daran, weil es eben kein Rezept gibt, was man halt einfach kocht und dann ist halt cool, sondern es geht immer weiter.
Es kann immer weitergehen.
Ja.
Absolut, absolut. Ich finde es auch immer noch nicht langweilig oder so.
Das ist hätte,
gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da hätte ich ein bisschen Angst vor gehabt, wenn du wirklich so jedes Wochenende denkst, dir den gleichen Scheiß. Und dann machst du am Ende sowieso auch das Gleiche draus. Ich meine, das passiert natürlich auch oft.
Ja.
Ne? Das man, also ich möchte nicht behaupten, dass ich bei jedem Hochzeitsfilm mir da irgendwie super alles neu einfallen lasse, ne? Sondern das ist ja auch gut, dass man eine gewisse Routine gefunden hat, weil die sorgt ja auch dafür, dass am Ende alles klappt. Aber ja, weiß ich nicht, wie es euch da auch geht. Also,
ja, also
wie geht es euch damit? So, fühlt ihr euch immer noch wohl und denkt ihr euch, ach, in 10 Jahren macht es bestimmt immer noch Spaß?
Wir hoffen es auf jeden Fall, ja. Also wir sind da guter Dinge,
ja,
dass das so sein wird. Mehr kann ich da ja nicht sagen. Es ist
genau, also auf jeden Fall. Das ist, ich kann, also eben als du meinst, naja, es gibt irgendwie auch eine Routine und so, das ist klar, aber ich glaube, in jedem anderen 9-to-5-Job passiert es halt innerhalb einer Woche, dass du vielleicht eine Routine entwickelt hast.
Absolut.
Und so. Und bei uns dauert es vielleicht so ein paar Jahre und dann ist es halt auch irgendwie gut und dann bist du ja dann doch auch selbstständig und dein eigener Chef und fängst halt an, dir eine Super 8 zu kaufen oder dir irgendwas anderes einfallen zu lassen. Das ist halt einfach, was du nicht abgesegnet haben musst vom Chef und so weiter und so weiter. Also ich bin da so optimistisch gestimmt, dass wir in 10 Jahren wahrscheinlich unsere geilsten Filme machen werden.
Ich bin auch gespannt, in 10 Jahren, ey, da muss auch bei mir ja noch einiges passieren, weil, wie gesagt, das soll nicht so bleiben, wie es ist. Aber da gebe ich dir recht, ich meine, das ist mega, also wenn ich nach einer Hochzeit nach Hause komme und sage, scheiße, weil irgendwas war, dann ist das so Meckern auf höchstem Niveau.
Ja, ja.
Wirklich, ne? Weil ich genau das, wenn du jetzt bei einer Versicherung anfängst und da Sachbearbeiter bist und dir das und das nicht dein Wunschjob ist, dann glaube ich, bist du da viel schneller genervt und vor allen Dingen, selbst wenn du genervt bist, musst du das trotzdem jeden Tag 8 Stunden machen, mindestens. So. Und wir sind da ja, ich meine, wir fahren dann auf eine Hochzeit und dann haben wir wieder Schneiden und dann sind wir ja vielleicht auch noch businessmäßig diversifiziert, ne, dass man dann auch sowieso noch andere Sachen macht. Also ich bin da sehr glücklich in der Branche jetzt zu sein.
Voll gut.
Auch irgendwie so das in der Branche zu sein und sich dann jetzt auch irgendwie da halten zu können. Ne? Ich meine, ich glaube finanziell wäre mein Job davor aktuell noch zumindest deutlich lukrativer gewesen.
Okay.
Aber ich finde es schön, dass wir mit dem, was wir echt gerne machen, einfach so unser Auskommen haben und glücklich sein können. Also ich würde das echt so behaupten. Ich bin jeden Tag, ich will nicht sagen überschwänglich glücklich und mache 3 Instagram-Posts mit Hashtag dankbar und so. Weil so ist es dann auch nicht. Aber wenn man sich bewusst hinsetzt und sagt, was mache ich eigentlich, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann denke ich mir, wow, ist schon geil.
Ist schon ziemlich geil.
Ja.
Finde ich auch, ja.
Und es gibt immer gutes Essen, also von daher.
Immer gutes Essen. Ja, es ist immer gute Laune. Es gibt immer neue Menschen, die man kennenlernt. Es gibt immer den Verwandten, der sich für die Technik interessiert, der sich für sich einen selbst interessiert. Es ist herrlich. Also mir macht das einfach total Spaß.
Ja. Ja, vielen Dank. Dank dir, dass du da warst. Ja. Es war eine Freude.
Sehr gerne. Es war mir auch eine Riesenfreude, hier zu sein. Hat echt Spaß gemacht.
Cool. Und bei der nächsten Folge reden wir dann ausführlich über Schuhwerk und Knieschoner und was man dann so braucht.
Ja, richtig. Das ist, da muss man sich noch mehr Gedanken drüber machen als über Objektive.
Genau, mit 37 macht man sich da dann Gedanken.
Nee, ich finde es auch schön. Auch an euch nochmal ein großes Kompliment, dass ihr die Community, nenne ich es mal, zusammenbringt auf Facebook mit der Gruppe, mit den Themen-Threads immer. Das finde ich cool. Mit dem Podcast, der auch immer thematisch irgendwie einen weiterbringt und so die Leute näher zusammenbringen. Ich finde, nichts ist wichtiger, als dass wir untereinander irgendwie ein gutes Verhältnis haben, uns über allen möglichen Quatsch unterhalten können, auskotzen können, auch so Sachen wie Drohnenverordnung kommt ja jetzt auch noch dazu und so. Das ist immer gut, wenn wir ein geiles Netzwerk sind, die sich da unterstützen und so. Deswegen bin ich auch immer sehr glücklich und offen.
Danke, danke, danke.
Für den ganzen Austausch und so.
Cool.
Ja, also an euch auch nochmal herzlichen Dank. Ne?
Was für ein cooles Gespräch. Die Zeit ist mal wieder wie im Flug vergangen. Und ja, wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Christian. Es hat wirklich sehr Spaß gemacht und hat uns wieder viele neue Bereiche gezeigt, über die man nachdenken kann. Und ja, man fängt da am besten bei sich selber an und am besten auch sofort. Alle Infos und Links gibt es natürlich auch bei dieser Episode, wie immer, unten in den Shownotes. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcast. Bis in 2 Wochen, bleibt gesund, macht's gut, ciao!